Sitzung heute des Unterausschusses Internationale Klima- und Energiepolitik. Der erste Top wird eben öffentlich sein und da wird es um die Ausgestaltung des Loss and Damage vorgehen. Das heißt um die Frage von Klimaschäden weltweit. Und ich freue mich sehr, dass wir spannende Sachverständige hier haben. Ich begrüße ganz herzlich Liane Schalatek von der Heinrich-Böll-Stiftung Washington. Und ich begrüße Adrián Martínez Blanco von La Ruta del Clima und außerdem von der Bundesregierung ganz herzlich Sebastian Lesch, Referatsleiter im Referat 420 Klimapolitik im BMZ, sowie Norbert Gorrissen, Beauftragter für Klimaaußenpolitik im Auswärtigen Amt. Und ich denke, wir könnten besser nicht tagen, denn während wir hier zusammensitzen, trifft sich die Welt in Bonn zu den Klimazwischenverhandlungen und bereitet die Klimakonferenz COP29 in Baku vor. Das ist natürlich auch unser Glück, dass viele Akteure jetzt vor Ort in Deutschland sind, mit denen wir einfach den Dialog führen können. Und eins der Themen sowohl in Bonn als auch in Baku ist eben der Loss and Damage Fonds, der noch zum Leben erfüllt werden muss. Er ist ins Leben gerufen, aber er muss jetzt auch noch zur Realität werden. Und ich freue mich, dass unsere Sachverständigen sicherlich auch heute noch mal deutlich machen können, warum dieser Punkt für den globalen Süden so zentral und wichtig ist. Damit eröffne ich diesen Tagesordnungspunkt. Vielleicht noch kurz für unsere Gäste zur Information. Wir haben Frage- und Antwortrunden von 5 Minuten, also eine Runde von jeweils 5 Minuten. Und in dieser Zeit muss sowohl die Frage als auch die Antwort erfolgen. Also je länger die Frage, desto weniger Zeit für die Antwort und umgekehrt. Und wir beginnen jetzt mit unserem Input. Beginnen wird Liane Schalatek mit einem Impuls von 4 Minuten. Schalatek, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute vor dem Unterausschuss zu sprechen. Ich wollte vor allen Dingen die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen bei der Ausgestaltung des Fonds für Verluste und Schäden ansprechen. Dass wir heute einen Fonds für Verluste und Schäden haben, ist auch vor allen Dingen den konsequenten Advokatiebemühungen der Zivilgesellschaft über Jahre hinweg zu verdanken. Zivilgesellschaftliche Akteurinnen, wie zum Beispiel von La Ruta del Clima, aber auch von der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen, hatten durch die Förderung der Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen aus dem globalen Süden oder durch koordinierte Facheingaben durchaus Einfluss im Designprozess für den neuen Fonds. So ist aus meiner Sicht vor allem auch der Druck zivilgesellschaftlicher Akteurinnen zu verstehen oder eben zu verdanken, dass der neue Fonds in seinen Verwaltungsstatuten von Anfang an die Förderung durch Kleinstzuschüsse für Gemeinschaften, Indigene und vulnerable Bevölkerungsgruppen verlangt. Das ist wirklich ein Novum in dieser Form für multilaterale Fonds. Jetzt kommt es darauf an, dass diese Zugangsmodalität so unbürokratisch und umfassend wie möglich, also nicht nur auf einen einzelnen Zugangsweg begrenzt, umgesetzt wird. Welchen Einfluss die Beiträge und Empfehlungen zivilgesellschaftlicher Akteurinnen bei der Ausarbeitung der wichtigsten operationalen Politiken und Prozesse haben können, wird jetzt schnell entschieden. Dabei ist es wichtig, dass der neue Fonds von den Zugangsbeschränkungen für zivilgesellschaftliche Beteiligung, die wir während des Beteiligungsprozesses hatten, absieht und definitiv die Beteiligungsmöglichkeiten auswirken. Jetzt muss der Fund, der seine Arbeit begonnen hat, schnell und umfassend bereits bei seiner nächsten Verwaltungsratssitzung über Prozedere und Verwaltungsregeln abstimmen, die einen entscheidenden Einfluss auf die Beteiligungsfähigkeit zivilgesellschaftlicher Beobachterinnen haben werden. Beispielsweise darüber, ob denn zum Beispiel Reisekosten für Vertreterinnen aus dem globalen Süden übernommen werden können. Der Verwaltungsrat entscheidet jetzt auch über das Prozedere für sogenannte Active Observer, also Vertreterinnen von Frauen, Indigenen, Jugendlichen und Umweltorganisationen, die im Verwaltungsrat sprechen können. Das muss über das hinausgehen, was wir im Grünen Klimafonds gesehen haben. Wenn der Fonds anders und effektiv sein will, muss er direkt von den Betroffenen hören und die in diesem Jahr so wichtige Politiksetzung beeinflussen. Wir hoffen hier auf Deutschlands Führungsrolle und Unterstützung im Verwaltungsrat. Ganz kurz zur Verbindung zur Weltbank. Wichtig ist auch noch mal klarzustellen, dass der neue Fonds für Verluste und Schäden kein Weltbankfonds ist, sondern dass die Weltbank lediglich Sekretariatsdienste und Finanzverwaltungstrustee-Funktion leistet und dass der Fonds unter der Klimarahmenkonvention angegliedert ist und dementsprechend gelten die Verpflichtungs- und Grundsatzprinzipien für die Zugangsberechtigung für alle Entwicklungsländer. Was wir noch mal ganz detailliert sagen wollen, ist, dass darauf zu achten ist, dass im Umgang mit der Weltbank der Direktzugang als fundamentaler Bedeutung für den Fonds in Verteilungsstrukturen und Ansätze hinausgeht. Wir müssen einfach für den Fonds anders denken, neues Denken und Risikobereitschaft einbringen, denn wir können nicht andere Ergebnisse erwarten, wenn wir Zugangs- und Verteilungsstrukturen nicht ändern. Letztlich ganz kurz noch auf das, was im Fonds in diesem Jahr bewegt werden muss. Einerseits hoffen wir, dass Schwachstellen im Grundsatzstatut ausgeglichen werden können, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Fonds keine Menschenrechtsverankerung hat. Andererseits muss natürlich so schnell wie möglich eine Kapitalisierungs- und Finanzierungsmobilisierungsstrategie erarbeitet werden, sodass bei der COP29 weitere Finanzzusagen erwarten können. Und obwohl Deutschland 100 Millionen Zusage im letzten Jahr geleistet hat, und das war sehr hilfreich, das ist natürlich bei Weitem nicht genug, wenn wir das in den Kontext setzen, dass zum Beispiel die Überschwemmungen im Süden in Deutschland über 2 Milliarden an Schäden verursacht haben und gleichzeitig auch Deutschland nach wie vor fossile Brennstoffe mit 20 Milliarden fördert. Danke.
Vielen Dank, Frau Schalatek. Dann möchte ich weitergeben an Herrn Martinez Blanco für sein Statement und ich denke, es wird in Spanisch abgehalten werden. Deswegen an dieser Stelle muss man eine kurze Übersetzungsgerätspause einbauen. Jetzt scheitern alle am Plastik. Man muss einfach per Herz zugreifen. Wichtig ist, den Stecker ins Gerät stecken, auf den roten Knopf drücken und dann ist es, glaube ich, Kanal 2 für Deutsch. Genau. Und natürlich noch die Lautstärke. Herr Martinez Blanco, bitte.
Muchísimas gracias, estimados y estimadas representantes del Parlamento.
Liebe Vertreterinnen und Vertreter, liebe Abgeordnete, ich bin Adrián Martínez von La Ruta del Clima. Wir arbeiten mit betroffenen Gemeinschaften in Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica und Kolumbien. Mit Datenerhebungen, mit Monitoring und mit der Verteidigung von Menschenrechten bei Verlusten und Schäden. Es gibt einen Bruch des Zyklus, das hat man uns in Kolumbien gesagt, als wir über Klimawandel bei Ihnen sprachen. Der Klimawandel ist das Ergebnis von wirtschaftlichen Aktionen, die grenzüberschreitend Schäden verursachen. Der Klimawandel ist für die COP29 für uns so, dass wir besonders die Länder, die die meisten Emissionen verursacht haben, anhalten müssen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen und verantwortlich zu sein für diese illegitimen Aktionen, die dazu geführt haben, dass historisch Emissionen angehäuft wurden und die Verluste und Schäden nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Menschen verursachten. Der Fonds, der uns hierher gebracht hat, sollte keine weitere Verschuldung für die vulnerablen Gemeinschaften bedeuten, sondern den Rechtsstaat respektieren, die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts achten und die Menschenrechte der jetzt betroffenen Menschen schützen, die sich jetzt durch die große Anhäufung von Treibhausgasen, die kohlenstoffintensiven Wirtschaften angehäuft haben, betroffen sehen. In Honduras hat uns eine Umweltaktivistin gesagt, dass es so ist, dass der Verlust bedeutet, dass zum Beispiel ein Süßwasserbrunnen salzig wird. Oder wenn es Überschwemmungen, also Seeüberschwemmungen gibt, die Küstengemeinschaften sehr stark betreffen. Die Gemeinschaften meines Landes haben 0,01 10% des Carbon Footprint, haben aber den Schaden daran. Und deswegen können wir uns nicht weiter verschulden. Das bedeutet, dass die Governance des Fonds so wichtig ist. Die Ausgestaltung des Fonds ist kontrovers, denn es kann sich zum Guten oder zum Schlechten wenden. Für Lateinamerika bedeutet das, dass ein Fonds, der sich auf Darlehen stützt und noch sehr viel mehr Vulnerabilität verursachen kann. Damit der Fonds erfolgreich ist, müssen die Weltbank und andere Institutionen große Veränderungen vornehmen und dieses Erbe, das sie uns gegeben haben, verändern. Und das ist jetzt noch viel wichtiger, also keinen Schaden verursachen. Und die Schäden, die es gibt, zu beheben. Wenn die vulnerablen Gemeinschaften keinen Zugang haben, dann ist das Ziel nicht erreicht. Wie eine der Umweltaktivistinnen in Honduras sagt, ist es beim Klimawandel so, als würde die Erde brennen. Da der Klimawandel zu einer existenziellen Krise auch im Bereich der Menschenrechte geworden ist, ist das Recht auf effektive Teilhabe sehr wichtig, und das ist in dem Rahmenübereinkommen nicht so vorgesehen. Und zuletzt möchte ich noch einmal sagen, dass die Opfer nicht mit Darlehen für die Schäden bezahlen müssen, die andere verursacht haben. Es ist jetzt wichtig, dass die gesetzlichen Verpflichtungen innerhalb der Klimaverhandlungen sind und dass das sich auch auf den Fonds zum Ausgleich von Verlusten und Schäden auswirkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Martinez. Auch hervorragend in der Zeit. Und hier nochmal der Punkt mit den Darlehen herausgehoben, und vielen Dank auch für die Stimmen aus Lateinamerika bzw. besonders Honduras und aus der Praxis. Dann möchte ich das Wort gern Sebastian Lesch aus dem BMZ geben. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich über die Gelegenheit, hier heute über den Fonds zu berichten und zu sprechen. Wo stehen wir mit dem Fonds? Das erste Board-Meeting hat im Mai in Abu Dhabi stattgefunden. Es war trotz der recht schwierigen Ausgangslage aus unserer Sicht erfolgreich. Wir haben viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Da geht es zunächst mal um technische Fragen der Aufsetzung des Fonds, Komitees, Exekutivdirektorin, Exekutivdirektor, Host-Country, Verfahrensregeln, Budgetfragen, die aber, das haben wir in den Statements jetzt auch schon gehört, schnell politisch werden können. Besonders gefreut haben mich da doch die Signale, dass ein neuer Modus operandi als ein gemeinsames Board sich da gefunden hat. Also wir haben da den Globus der Klimaverhandlungen da ein Stück weit verlassen und kommen in den neuen Spirit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass am Montag dieser Woche das Board der Weltbank zugestimmt hat, die 11 Bedingungen zu erfüllen, die die COP der Weltbank für das Hosting des Fonds gestellt hat. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Weltbank jetzt einen Schritt auf uns zugemacht hat und den Fonds übernehmen wird in der geschilderten Rolle als Sekretariat und als Trustee. Das nächste Board-Meeting wird stattfinden Anfang Juli in Songdo in Südkorea. Da stehen zum ersten Mal auch inhaltliche Fragen zum Fonds auf der Agenda, also eine erste Diskussion zum Business Model, zu den Zugangs, zu den Auszahlungsmodalitäten. Da fließt dann vieles von dem ein, was wir jetzt gerade gehört haben. Die Wünsche und Meinungen gehen da stark auseinander. Das wird eine schwierige Diskussion werden. Davon gehen wir fest aus. Wir werden da weiter uns vermitteln und konstruktiv einbringen. Was ist für uns prioritär? Ich versuche es in aller Kürze zu machen. Zum einen ein Ex-ante-Ansatz, also ein umfassendes Klimarisikomanagement, das vor dem Loss-and-Damage-Ereignis ansetzt, also das vorbereitend tätig ist, nicht nur das Addressing, sondern eben auch Averting und Minimizing Loss-and-Damage in der Fachsprache. Zweitens, bestmöglicher Zugang für die vulnerabelsten Entwicklungsländer. Das kann man nicht deutlich genug unterstreichen, also LDCs und CITS beispielsweise und andere besonders vulnerable Länder. Dazu gehört auch der Zugang für marginalisierte Gruppen. Die Zivilgesellschaft ist hier angesprochen worden. Die haben wir sehr klar auf der Agenda. Wir haben uns in der ersten Board-Sitzung da deutlich eingesetzt und werden das weiterhin tun, für einerseits einen klaren Zugang zu den Verhandlungen des Boards selber und andererseits aber auch eben die Möglichkeit der Unterstützung aus dem Fonds für zivilgesellschaftliche Arbeit. Das sind ja dann nochmal zwei separate Wege. Drittens ein systematischer und programmatischer Ansatz. Es geht uns um Resilienz, um Reaktionspläne, die jeweils in nationaler Verantwortung liegen, die die relevanten Akteure für den Ernstfall vorbereiten und zusammenbringen. Viertens eine sinnvolle Komplementarität und Koordination innerhalb der Unterstützungslandschaft zum Umgang mit Verlusten und Schäden. Da ist der Fonds ja nicht das einzige Instrument, sondern die COP-Entscheidung war Financing Arrangements including a Fund. Da gibt es das Santiago-Netzwerk, da gibt es Frühwarninitiativen, da gibt es die deutsche Initiative oder deutsche G7-Initiative gemeinsam mit den vulnerabelsten Staaten, den globalen Schutzschirm. All diese Dinge gehören zu einer Landschaft, die komplementär funktionieren muss. Und dahin drüber gibt es nach COP-Beschluss einen sogenannten High-Level-Dialog auf Ebene des UN-Generalsekretärs, der uns sehr am Herzen liegt, wo es eben darum geht, genau diese Komplementarität sicherzustellen und die Aufmerksamkeit auch für das Thema auf der hohen politischen Ebene zu erhalten. Und letzter Punkt, die Finanzierungsquellen müssen wir diskutieren. Hier ist ja schon angeklungen, sozusagen die nächste Wiederauffüllung, die gefordert wird. Natürlich braucht es da Beteiligung mit öffentlichen Geldern. Es braucht aber auch eine breite Geberbasis jenseits der traditionellen Geber. Das haben wir sehr deutlich gemacht. Und in der Erstkapitalisierung, die 100-Millionen-Zusage ist ja gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten als Matching erfolgt, um auch in dieser Sicht, in dieser Hinsicht ein Zeichen zu setzen. Dazu gehört aber mehr Mobilisierung des Privatsektors, innovative Finanzierungsquellen, nenne ich mal als Stichworte. Ich würde es dabei belassen und freue mich auf das Gespräch.
Das ist sehr konzertiert, viele Punkte angesprochen. Reich ist noch ein weiteres Statement von der Bundesregierung vor der Fragerunde gewünscht? Nein, dann würden wir jetzt in die Fragerunde einsteigen. Wie gesagt, 5 Minuten für Frage und Antwort. Man kann auch gern Ping-Pong spielen und immer mal wieder hin und her wechseln. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dann würde ich gern zuerst die SPD aufrufen. Robin Meserusch, bitte.
Vielen Dank. Die COP wird ja eine Finanzierungs-COP, das haben wir besprochen. Viele von uns fahren hin. Ich würde einfach gern besser verstehen, welche unterschiedlichen Interessen dann am Ende an diesem Fonds zerren, weil das Bild ja komplexer ist als das der globale Norden gegen den globalen Süden oder so. Deswegen gerade die Lage derjenigen, die den Fonds befüllen sollen, welche unterschiedlichen Interessen gibt es da aus Ihrer Sicht, wenn BMZ oder AA da antworten mögen, wie sich da Deutschland positioniert, was da mögliche Risiken sind, das würde mich einfach interessieren in der Allgemeinheit.
Vielen Dank. Wer möchte einsteigen? Herr Lösch.
Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass es keine sozusagen binäre Geschichte globaler Norden gegen oder mit globalem Süden, sondern da gibt es alle verschiedenen Interessen mit Blick auf diesen Fonds. Zunächst mal sind die Interessen der Vulnerablen klar. Ich kann das jetzt nur holzschnittartig und sozusagen stellvertretend für diese Gruppen. Am besten sprechen die immer selber. Die Vulnerablen haben ein Interesse daran, dass der Fonds zügig operationalisiert wird, haben ein Interesse daran, dass sie Zugang zu dem Geld haben, dass möglichst viel bei den vulnerablen Gruppen auch selbst ankommt. Das ist dann von Land zu Land ein wenig unterschiedlich, wie entwicklungsorientiert die jeweilige Regierung unterwegs ist. Aber das wird sich alles am Ende in dem Brennglas rund um den Begriff Direct Access, also direkter Zugang zur Finanzierung, bündeln. Da gibt es aber auch auf der Seite der entwickelten Länder sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die reichen von, sagen, Abwicklung analog GCF über Weltbank, multilaterale Banken, UN-Organisationen, über Ideen von Budgethilfen an nationale Regierungen bis hin zu Direktauszahlungen an substaatliche regionale Organisationen bis hin zu Direktauszahlungen an zivilgesellschaftliche Organisationen. Das ist ein sehr breites Bild. Wir können uns prinzipiell all diese Instrumente vorstellen. Uns ist allerdings natürlich gleichzeitig auch wichtig, dass wir Safeguards einbauen, die sicherstellen, dass das Geld die Vulnerabelsten auch erreicht und auf der Ebene eine Wirkung hat. Und uns ist auch wichtig, dass wir nicht landen in einem Modell, wo es einfach nur eine Direktauszahlung nach dem Schadensereignis gibt. Das wäre uns zu wenig, sondern es geht um einen Fonds, der in Resilienz investiert und der eine Risikoverteilung, ein Risikomanagement auf der nationalen Ebene unterstützt. Dass dieser Begriff der National Response Plans, der in dem Governing Instrument eine ganz wesentliche Rolle spielt. Diese Dinge müssen wir aber alle ausdiskutieren und müssen wir alle ausgestalten. Da ist sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum, weil sie nach Risiken frachten. Natürlich auch das Risiko, dass sich die Diskussion im Board an der einen oder anderen Stelle da entzündet und große Differenzen deutlich werden. Wir haben da eine vermittelnde Position und ich würde im Servicefall das Interesse priorisieren, den Fonds zügig und gut an den Start zu bekommen. Und wir hoffen, wenn man auf den Spirit dieses ersten Boards schaut, dass wir da auch bei B2, bei der zweiten Boardsitzung, Fortschritte machen können.
Danke. Bitte.
Vielen Dank. Vielleicht noch eine ergänzende Bemerkung. Sie haben die COP angesprochen. Finanzierungs-COP, da geht es natürlich nicht nur um Loss and Damage. Da geht es um die Klimafinanzierung im Großen und Ganzen und um die Definition eines neuen Klimafinanzierungsziels, nicht nur für Loss and Damage, sondern für Minderung, für Anpassung. Und da ist uns ganz wichtig, dass wir da erstens alles in den Blick nehmen und über die großen Herausforderungen als Ganzes sprechen und dass wir nicht nur die öffentlichen Mittel in den Blick nehmen. Und ganz bedeutend ist deswegen der Schritt, den die Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai im letzten Jahr gegangen sind, dass sie auf die 100 Millionen, auf das 100 Millionen, nee, die waren sogar die Ersten, dass sie eher als erste 100 Millionen geplätscht haben, dann kam Deutschland hinterher. Also, dass wir die Basis derjenigen, die zu Klimafinanzierung beitragen, auch in allen anderen Bereichen erweitern, dass wir nicht an der Definition festhalten, die 1992 getroffen ist, wer bezahlen muss und wer nicht bezahlen muss. Das ist zentral. Und darüber hinaus, Herr Lesch hat es schon angedeutet, Mobilisierung des Privatsektors, die Rolle der Entwicklungsbanken, innovative Quellen, gibt es vieles, vieles andere mehr, was auch mobilisiert werden muss, um die Herausforderungen des globalen Klima, der globalen Klimakrise zu begegnen.
Frau Schalatek wollte noch kurz etwas
ergänzen. Ja, noch ganz kurz in den 30 Sekunden, die bleiben. Das Klimafinanzierungsziel wurde angesprochen. Eine der großen Fragestellungen ist natürlich, inwieweit Verluste und Schäden in das Klimafinanzierungsziel integriert werden. Da gibt es keine einheitliche Meinung von Seiten verschiedener Länder und Ländergruppen. Aber das ist natürlich was, was die Entwicklungsländer und auch die globale Zivilgesellschaft fordert.
Vielen Dank. Sollte uns noch Zeit übrig bleiben, würden wir am Ende dann noch auf jeden Fall auch einzelne Rückfragen machen. Jetzt für die CDU-CSU Anne König, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage an Frau Schalatek zunächst und dann an die Bundesregierung. Haben Sie einen konkreten Vorschlag für eine Definition, welche Schäden oder welche Verluste sollten Ihrer Meinung nach durch so einen UN-Fonds auch zur Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten abgedeckt werden? Und wenn man sich jetzt anschaut, auch, also die zweite Frage mit Blick auf die Bundesregierung, wenn jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland mit diesen 100 Millionen ins Feld gegangen sind, können Sie uns über den Sachstand informieren, welche weiteren Finanzierungszusagen es gibt? Und falls die jetzt noch nicht so üppig ausgefallen sind, gibt es eine Art, oder vielleicht auch Frau Schalatek, hätten Sie eine Art Fundraising-Strategie für die Bundesregierung, wie man diesen Fonds für Schäden und Verluste, ja, sage ich mal, in eine breite Geberschaft umwandeln könnte? Und dann noch die Frage an die Bundesregierung, inwieweit greifen denn jetzt dieser Schutzschirm dieses BMZ und dieser Fonds für Schäden und Verluste ineinander? Weil der Schutzschirm, wenn ich das richtig verstanden habe, galt ja damals sozusagen als Wegbereiter für diesen Fonds und soll da die Zusammenarbeit ja weiter vorangetrieben werden im Rahmen dieses Schutzschirms.
Vielen Dank. Da würde ich sagen, Frau Schalatek fängt an und dann wird die Bundesregierung übernehmen.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass das im Verwaltungsstatut des Fonds erstmal sehr breit angesetzt ist, was durch den Fund potenziell finanziert werden könnte und dass das ganze Spektrum abdeckt, also Response nach extremen Wetterereignissen, aber auch Rehabilitation und Reconstruction. Was davon dann natürlich umgesetzt werden kann, ist sehr davon abhängig, wie viel Geld in den Fonds kommt. Momentan sind es ungefähr 680 Millionen Dollar, die grob zugesagt worden sind, inklusive die 100 der Bundesregierung. Und das wurde ganz explizit nur als Anstoßfinanzierung verstanden. Deswegen ja auch diese Debatte, dass es eben zu einer Ressourcenkampagne kommen sollte oder Strategie im Rahmen des Board kommen sollte. Wie das denn aussehen könnte, da wird viel auch darüber nachgedacht. Und das war auch eine Diskussion, die letztes Jahr im Rahmen des Transitional Committees, also dieses Übergangskomitee, angesprochen wurde über innovative Quellen, unter anderem eben auch zum Beispiel Besteuerungen auf Shipping, auf Air Transport, aber auch, und das sind auch andere Fragestellungen, die angedacht worden sind, um eben zum Beispiel Industrieländern zu helfen, neue Gelder zu generieren, Fragestellungen wie zum Beispiel eine globale, von der Zivilgesellschaft gefordert. Oxfam hat da einen Bericht vorgelegt wie eine globale Reichensteuer, also eine Besteuerung zum Beispiel von Milliardären, die relativ mit einem relativ geringen Prozentsätzen bis zu 300 Milliarden pro Jahr generieren könnte. Also es gibt innovative Instrumente, die da angedacht sind.
Vielen Dank. Fundraising mit dem Thema Steuern hier auch verbunden. Dann gebe ich weiter an die Bundesregierung.
Ja, vielen Dank. Zu der Frage nach den Gesamtzusagen. Wir liegen in der Tat, wie Frau Schalitek auch erwähnt hat, bei ungefähr 700 Millionen. Die größeren Blöcke davon sind neben den deutschen und den emiratischen 100 Millionen, Frankreich und Italien mit jeweils 100 Millionen. Und dann gibt es noch weitere Zusagen, beispielsweise aus dem Vereinigten Königreich, aus den USA. Die EU-Kommission hat Geld zugesagt und andere mehr. Es gibt eine Gesamtliste dessen. Man muss aber auch sagen, noch gibt es keinen Fonds und keine Kontonummer. Also das sind bis jetzt alles nur Zusagen. Die sind noch nirgendwohin abgeflossen. Wir müssen den Fonds ja erst sozusagen bauen. Das führt auch gleich zu der Frage nach dem globalen Schutzschirm. In der Tat verstehen wir den als einen Vorreiter zu all den Dingen, die ich vorhin als für uns sozusagen inhaltlich wichtig bei dem Fonds erwähnt habe, also Ex-ante-Finanzierung, National Response Plans, die ganze Thematik Resilienzinvestition. Mit dem Schutzschirm versuchen wir zu zeigen, mit welchem Instrumentarium diese Dinge möglich sind. Und sind insofern Vorreiter, als dass ja da einzelne Länderprozesse bereits anlaufen. Das heißt, wir können sagen, im Vorlauf zu dem Fonds zeigen, wie dieses Instrumentarium vor Ort aussehen kann und können damit dann so etwas wie eine Low-Hanging Fruit anbieten, die schon funktioniert, während der Fonds noch im Aufbau ist.
Weil ich jetzt noch 20 Sekunden habe, sind das, was Sie jetzt gesagt haben, auch schon sozusagen die konkreten Weichenstellungen für diese Vorkonferenz, die da gerade in Bonn läuft? Oder haben Sie davon vielleicht noch zwei Sätze über den aktuellen Stand?
Den aktuellen Verhandlungsstand in Bonn, ja. Das ist natürlich eine einfache Frage für 3 Sekunden, bitte.
Wenn ich darf, ja. Also diese Loss-and-Damage-Fonds-Geschichte läuft jetzt in dem Fonds des Loss-and-Damage-Fonds und nicht in Bonn. Nein, das machen die nicht so, weil die das ja delegiert haben an den Board des Fonds. Und der Bericht des Boards kommt dann zur COP wieder und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Also da ist ja erstmal viel Arbeit zu leisten.
Vielen Dank. Ich denke, das war relevant für alle. Und jetzt möchte ich für Bündnis 90 die Grünen Katrin Henneberger aufrufen.
Vielen Dank. Meine erste Frage wäre an Herr Martinez Blanco. Direct Access, das wurde jetzt mehrmals genannt als wirklich das Entscheidende, damit vulnerable Gruppen auch berücksichtigt werden können oder die meist vulnerablen Gruppen innerhalb des Loss and Damage Fonds. Und da fände ich es schön, nochmal von Ihnen auch nochmal die Erklärung zu hören, warum das für die meist vulnerablen Gruppen so besonders wichtig ist und wie das dann konkret auch ausgestaltet werden sollte in den kommenden Monaten. Des Weiteren hatten Sie auf die Problematik der Verschuldung hingewiesen. Da würde ich sehr gerne nachfragen, inwieweit auch Verschuldung von den meist betroffenen Regionen aktuell bereits dazu führt, dass Klimamaßnahmen für Klimaresilienz ausgebremst werden und weshalb es so besonders wichtig ist, dass Grants und nicht Loans im Loss and Damage Fonds verankert sind. Dann, Frau Schallertag, hätte ich noch an Sie die Frage, mit Blick auf, wann die Gelder auch operativ sein können. Wir haben natürlich die 100 Millionen Dollar bereitgestellt, aber die Frage ist natürlich, wie schnell können sie auch eingesetzt werden? Und hier wäre natürlich halt meine Frage, auch mit Blick auf die Verhandlungen, wie schnell können wir damit rechnen, dass wir halt auch wirklich ein Geldkonto haben, damit wir auch von Deutschland die Gelder geben können? Und dies war natürlich auch eine Anfangsfinanzierung. Was sind eigentlich die tatsächlichen Finanzbedarfe, auch besonders mit Blick auf unsere historischen Verantwortung? Und da würde ich dann noch eine letzte Frage natürlich an die Bundesregierung auch anschließen, mit Blick auf unsere aktuellen Haushaltslage. Vom Finanzministerium kamen ja Vorschläge massiver Kürzungen im BMZ als auch im Auswärtigen. Inwieweit würde das auch die Klimafinanzierung betreffen? Und welche Problematik wird das in diesem als auch in den nächsten Jahren mit Blick auf Aufwüchse zur Folge haben?
Vielen Dank, Herr Martinez. Dann würde ich Sie darum bitten, anzufangen.
Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que el tema del endeudamiento
es crucial. Ich glaube, dass die Frage der Verschuldung sehr wichtig ist für Lateinamerika, wo das sogar bis zu 70% des Bruttoinlandsproduktes kommen kann. Und mehr Verschuldung ist mehr Verletzlichkeit. Das heißt, im Rahmen dieses Fonds für Verluste und Schäden hat eine sehr schwere Auswirkung. Das heißt, die Ressourcen eines Landes werden eliminiert, wo soziale Dienste generiert werden können. Und das führt zu noch mehr Vulnerabilität und noch größerem Risiko im Bereich von Schulden und Verlusten. Artikel 11.1 des Abkommens legt bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten fest. Zum einen Grants und zum anderen sind die Kredite. Das heißt, es wird der Prozentsatz entschieden. Und darüber ist in dem Rahmenabkommen gar nicht die Rede. Und das muss aber im Rahmen des Fonds für Verluste und Schäden angegangen werden. Wie das transferiert wird, ist auch sehr wichtig, um zu vermeiden, dass zum Beispiel, dass diese Länder entsprechend noch mehr Schulden aufbauen. Der direkte Zugang ist auch sehr wichtig für die Communities, nicht nur für die Länder, die Konflikte haben oder wo es eine hohe Verschuldung gibt, sondern auch wegen der hohen Kosten, wo die Vermittler entsprechend diese Fonds sehr hohe Vermittlungsgebühren einnehmen im UNDP. Und dadurch wird sozusagen der Bereich dessen, was den Communities zugutekommt, das heißt, die Summe wird dadurch reduziert.
Vielen Dank, Herr Martinez. Dann Frau Schalatek, eine ganz kurze Antwort nach dem Zeitpunkt.
Ganz kurz nach dem Zeitpunkt. Also ich würde gerne bis zum Ende des Jahres die ersten Gelder sehen, wenn wir das hinkriegen, und vor allen Dingen kleinteilige Finanzierung. Das Readiness-Programm des GCF könnte da ein Vorbild sein. Auch beim GCF fing es damals mit Readiness-Financing an, also kleinteiliger Finanzierung. Und der Bedarf ist riesig natürlich. 400 Milliarden sind die Schätzungen bis 2030.
Danke sehr. Dann gebe ich weiter an Herrn Lesch für das Thema Haushaltsverhandlungen.
Nee, ich wollte zur Timeline nur noch einen Satz vielleicht hinzufügen. Dadurch, dass wir jetzt die Sicherheit haben, dass die Weltbank diese 11 Bedingungen erfüllen wird, das war ja mit ein Grund, warum wir die Weltbank damit betrauen wollten, habe ich in der Tat gute Hoffnung, dass wir schnell zu einer Auszahlung kommen. Ob das Jahresende sein wird, da meine Hoffnung ist die gleiche wie bei Ihnen, aber ob wir das schaffen, müssen wir sehen. Aber wir haben da eine wichtige Hürde genommen. Ich wollte nur noch mal den Zusammenhang zwischen den Institutionen herstellen.
5 Sekunden zum Haushalt reicht. Wie Sie wissen, wird ja im Moment, und gerade die beiden Häuser, die hier sitzen, sind da auch nach wie vor in den Verhandlungen über den Haushalt innerhalb der Bundesregierung diskutiert. Es gibt ja noch keinen Regierungsentwurf. Insofern ist alles, was da drin steht, welche Auswirkungen, das hat im Moment noch Spekulationen. Und wenn er dann im Kabinett verabschiedet ist, geht er ja hier in dieses Haus. Und dann können Sie sich ja weiter damit beschäftigen. Also mehr will ich da im Moment nicht zu sagen.
3. Juli ist das magische Datum. Aber da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Dann für die AfD möchte ich Steffen Kotri aufrufen.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gurisen. Unterscheiden Sie eigentlich jetzt zwischen Wetter- und Klimaereignissen, die also bedingt durch die Klimaveränderung sind, und solche, die es nicht sind? Oder sind jetzt alle Ereignisse, jeder Sturm wird jetzt also abgerechnet unter Klimakatastrophe?
Herr Gorissen, möchten Sie darauf?
Also nicht jedes Wetterereignis ist Klima. Das ist aber allgemein anerkannt. Aber was wir sehen, ist, dass die Zahl der gefährlichen Wetterereignisse zunimmt. Stürme und Dürren und Fluten. Und es gibt eine stark wachsende Erkenntnisse in der sogenannten Attributionsforschung, die genau und immer genauer zurechnen kann, inwieweit, zu welchem Prozentsatz, hundertprozentig exakt kann man das natürlich nie sagen, ein Ereignis dem Klimawandel zuzuordnen ist oder nicht. Da gibt es haufenweise Literatur zu. Ich hoffe, das reicht Ihnen als Antwort. Danke.
Dann Nachfragen. Gibt es Mechanismen, um Missbrauch zu verhindern? Wir haben es ja gesehen jetzt. Der deutsche Autofahrer zahlt also nach China für Projekte, die gar nicht existieren. Ein Missbrauch im Milliardenbereich. Gibt es da bei Ihnen Überlegungen, sowas zu verhindern?
Also die Projekte, die Sie gerade angesprochen haben, diese UER-Projekte,
Das sind Projekte, die gar nicht die Bundesregierung aufgesetzt hat, sondern die Mineralölwirtschaft. Das muss man erst mal dazu sagen. Und in der Tat gibt es da den Verdacht, dass es möglicherweise absolute Fehlverwendungen gibt und dass die Projekte nicht so durchgeführt worden sind, wie das versprochen worden ist. Das Umweltbundesamt ist federführend dafür, das zu überprüfen und ist an dem Thema dran. Wir sind im Kontakt mittlerweile mit den chinesischen Behörden, werden sich das vor Ort angucken. Sie haben auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hier in Deutschland. Das sind die Mechanismen, die hier ganz konkret in diesem Fall angewandt werden.
Und jetzt im Fall dieses Fonds?
Ja, vielen Dank. Der Fonds ist ja noch im Bereich des Aufsetzens. Insofern im Moment natürlich noch nicht. Im Moment gibt es aber auch noch keine Einzahlungen. Frau Schalatek hatte eingangs erwähnt, einer der Ausschüsse, der jetzt gerade tagt, ist der Ausschuss für Verfahrensfragen. Der wird maßgeblich dafür sein, solche sogenannte Safeguards zu entwickeln. Das werden wir tun. Es ist für uns eine Priorität als Bundesregierung, dass es dann nicht zu Mittelfehlverwendungen kommt.
Herr Lesch, haben Sie eine juristische Definition von vulnerablen Gruppen?
Es gibt Klassifizierungen, zum Beispiel der Weltbank nach Einkommensgruppen. Es gibt die Klassifizierung nach Einkommensgruppen der Länder. Es gibt die Klassifizierung einer absoluten Armutsgrenze. Also auch dazu gibt es eine ganze Menge an Literatur. Wer, das muss man dann differenzieren nach dem einzelnen Kontext, vulnerabel für welchen beispielsweise Umwelteinfluss ist.
Dann noch eine Frage an Frau Schalatek. Sie haben was von einer Reichensteuer gesagt. In der Rechtssystematik, im Steuerrecht ist klar, das ist eine Substanzsteuer, durchaus grundgesetzwidrig, bei uns zumindest. Und wie wollen Sie das durchsetzen? Ja, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, danke für die Frage. Ich will sie gar nicht durchsetzen. Was ich gesagt habe, ist, dass es zivilgesellschaftliche Denkspiele dazu gibt, wie innovative Finanzierungsquellen aussehen könnten. Tatsache ist, dass Besteuerungsmodelle eine grundsätzliche Bedeutung für die Frage nach innovativen Finanzierungsquellen haben und es natürlich verschiedene Steuerungsansätze gibt. Vieles davon ist im Denkstadium. Die Reichensteuer-Diskussion kommt vor allen Dingen von der Zivilgesellschaft aus, weil eben auch nachweisbar ist, dass ein Großteil der Emissionen tatsächlich disproportional von sehr Wohlhabenden verursacht werden und daher nach dem Verursachungsprinzip die Idee ist, diejenigen zahlen zu lassen, die am meisten Schäden verursachen im globalen Klimakontext.
Wenn Sie von Zivilgesellschaft reden, dann reden wir hier über entweder Regierungsorganisationen oder in Parteiorganisationen, so wie in Ihrem Fall. Also da spielen ja immer Gelder, auch Steuergelder, immer eine ganz große Rolle. Sie hatten jetzt von einer kleinteiligen Finanzierung gesprochen, 400 Milliarden Bedarf. Was sind das für Projekte? Was kann man sich da so drunter vorstellen?
Die 400 Milliarden sind, was die wissenschaftlichen Schätzungen sind, was an Verlusten und Schäden kumulativ bis 2030 bestehen würde. Wenn ich von der kleinteiligen Finanzierung gesprochen habe, dann geht es darum, eben Umsetzungsmodalitäten für die Geldmittelvergabe im grünen Klimafonds zu schaffen, die es denn möglich macht, durch den Direktzugang, den Herr Martinez ausgeführt hat, eben Direktbevölkerungsgruppen kleinere Finanzsummen und wie der Fonds klein definiert, ist eine Frage der politischen Ausgestaltung. Das ist jetzt noch nicht gesetzt. Aber es gibt eben andere Fonds, wo klein alles ist, was im Rahmen von 50.000 bis vielleicht 200.000 ist, die dann irgendwie betroffenen Gruppen zur Verfügung kommen. Da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es den Direktzugang, da gibt es die Möglichkeit zur Arbeit entweder mit nationalen Institutionen oder eben anderen Vermittlerinstitutionen.
Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen rechtlich ein bisschen aufpassen. Stiftungen sind keine Parteienorganisationen. Also genau, da müssen wir schon korrekt hier bleiben. Dann möchte ich für die FDP Olaf Inderbeek aufrufen.
Ja, als Liberale sind wir natürlich große Freunde davon, die Mittel möglichst effizient einzusetzen und auch mit dem erstmal zurechtzukommen, die man zur Verfügung hat. Jetzt haben wir zur Verfügung einen Fonds, den haben wir jetzt sozusagen, den heben wir jetzt gerade sozusagen aus der Taufe. Da würden mich einige technische Sachen noch, Herr Lesch, interessieren. Und zwar einmal, mit was für einem Hebel rechnen Sie wirklich, den wir erreichen werden mit dem eingesetzten Geld? Das haben wir gerade von Frau Schalatek gehört, wie viel es ungefähr sein wird. Also mit was rechnen Sie da? Und mir geht es auch noch mal darum, zu prüfen, also es gab ja einen Grund, weswegen es Richtung Weltbank gegangen ist, weil man ja auf bestehende Strukturen verweisen wollte und auch sozusagen sofort in die Arbeit kommen wollte, ohne neue Strukturen völlig aufbauen zu können. Welche Kosteneinsparungen werden wir dadurch in den Verwaltungskosten haben? Und ist es ausgeschlossen, dass nach den 4 Jahren, wo die Weltbank sozusagen das durchführt, dass es bei der Weltbank bleibt? Und wer entscheidet das? Also das ist in dem Moment auch eine Frage, die sich mir stellt. Und dann noch mal zu den Auswahlkriterien. Die Bundesregierung hat doch mit Sicherheit Vorstellungen davon, wie Auswahlkriterien aussehen könnten. Vielleicht können wir dazu auch was eingrenzen, ein paar Rahmen setzen, wie das gehen könnte. Und letzte Frage. Die Mittel, die eingesetzt werden, sind die oderfähig?
Ich würde vorschlagen, Herr Lesch beginnt und dann können wir sehen, wer noch Antworten hat.
Ja, vielen Dank für die sehr präzisen Fragen. Ich versuche sehr präzise Antworten, wissend, dass der Fonds im Moment noch nicht existiert. Bei dem Hebel ist es in der Tat so, zunächst mal die Einzahlungen, die wir da einzahlen, sind Grants, sind Zuschüsse. Hebel entwickeln sich dann nur, wenn man am Ende einen Teil der Zusagen als Loan, als Darlehen rausgibt. Das ist ein Thema, was im Board sehr stark diskutiert wird und sehr umstritten ist. Es gibt, haben wir gehört, unter anderem von Frau Schalatek, die Erwartung, dass eigentlich nur Zuschüsse fließen sollen. Es gibt an anderen Orten die Erwartungen, dass der Hebel möglichst groß sein soll. Da werden wir einen Mittelweg finden. Beziffern kann ich den Hebel im Augenblick noch nicht. Möglich ist ein großer Hebel, aber eben um den Preis, dass es dann Darlehen werden. Was die Weltbank betrifft, in der Tat ist Effizienz ein wesentliches Kriterium gewesen bei der Wahl der Weltbank als Organisation für das Sekretariat und für die treuhänderische Verwaltung der Mittel. Das sind zwei getrennte Funktionen, die da wahrgenommen werden. Wenn man das vergleicht beispielsweise mit dem Green Climate Fund, der ja anders aufgesetzt worden ist als separate Organisation, erhoffen wir uns Einsparungen, insbesondere im Bereich mal Büros in einzelnen Ländern. Die Weltbank ist überall vertreten, hat überall sozusagen bestehende Büros. Wir erhoffen uns Synergieeffekte durch die Erfahrung der Weltbank als Trustee von sehr vielen Finanzintermediärfonds. Und nicht zuletzt erhoffen wir uns auch Effizienzeffekte durch das umfassende Wissen in der Weltbank um den Umgang mit Mitteln, um das Erreichen der Zielgruppe. Auch das kann man im Moment noch nicht beziffern. Nach 4 Jahren ist in der Tat vorgesehen im Governing Instrument, dass überprüft werden soll, ob die Weltbank weiterhin Träger dieses Fonds ist. Das liegt am Ende in den Händen des Boards und schlussendlich in den Händen der COP als Conference of Parties, darüber die Entscheidung zu treffen. Ich denke, dass die Weltbank ja nicht unumstritten in den Prozess reingegangen ist. Wir werden sehen müssen, ob sie den Erwartungen gerecht wird. Da gibt es die 11 Bedingungen und auch die Notwendigkeit, immer Vertrauen aufzubauen, dass sie tatsächlich die Vulnerabelsten erreicht mit dem, was sie tut. Oderfähig, ich gehe davon aus, dass das so sein wird, ja. Und Auswahlkriterien, ich habe versucht, das eingangs zu umreißen. Das wird sehr schnell sehr komplex. Diese Access Modalities diskutieren wir bei B2 zum allerersten Mal. Für uns besonders wichtig, der ganze Raum von Loss and Damage. Das bedeutet Averting, Minimizing, Addressing. Viele haben die Idee nur Addressing, das heißt so viel wie im Katastrophenfall wird ausgezahlt. Für uns ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen in der präventiven Arbeit unterwegs sind, wieder unter dem Gesichtspunkt, dass wir besser aufgestellt sind, wenn wir die Verluste und Schäden überhaupt erst verhindern, als anschließend für sie zu bezahlen.
Vielen Dank. Frau Schalatek würde gerne noch
ergänzen. Ja, wollte noch ganz kurz ergänzen, dass sich die Weltbank natürlich ihre Dienstleistung auch bezahlen lässt. Und es gibt natürlich auch Kritik, auch gerade von zivilgesellschaftlicher Seite, dass das auch nicht unbedingt günstig ist. Und was die Expertise der Weltbank angeht, da ist sicherlich Expertise im Umgang mit Geld. Die Frage ist, ob die Expertise im Umgang mit Verlusten und Schäden da ist. Da haben wir, wie gesagt, von zivilgesellschaftlicher Seite teilweise Zweifel und denken auch, dass es notwendig ist, da wirklich eine breite Expertise vor allen Dingen in das unabhängige Sekretariat einzubringen, wenn das dann ist, und dass das dann nicht nur mit Weltbankmitarbeitern besetzt ist.
Aber Frau Schallertek, wenn ich einmal noch mal fragen darf, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass eine vorhandene Struktur, die man nutzt, die dann natürlich zu bezahlen ist, teurer ist, als völlig neue Strukturen weltweit aufzubauen?
Das hängt davon ab, inwieweit die Weltbank ihre Kosten begrenzt halten kann. Also wie gesagt, wir haben Erfahrungen von anderen Financial Intermediary Funds, die zum Teil erhebliche Kostenerhöhungen gesehen haben im Verlauf ihrer Operation und da in zum Teil recht ordentliche Schwierigkeiten gekommen sind. Also es geht darum, inwieweit wirklich die Weltbank ihre Kosten begrenzt und welche Kosten sie dem neuen Fonds und dem neuen Sekretariat auferlegt. Und wir gehen von mindestens 20% der Übernahme der administrativen Verwaltungskosten aus und würden dann natürlich gerne sehen, dass das für eine gewisse Zeit sichergestellt ist, damit es da zu keinen Erhöhungen kommt.
Vielen Dank. Da alle so diszipliniert waren, haben wir jetzt noch ungefähr 5 Minuten Zeit für den ersten Teil der Sitzung. Falls es noch spezifische Nachfragen gibt, die noch nicht geklärt werden konnten. Katrin Henneberger.
Vielleicht noch ein Ansatz, weil wir auch viel über vulnerable Gruppen gesprochen haben. Und mich würde auch noch mal besonders interessieren, warum eine Genderperspektive gerade bei der Klimafinanzierung auch von großer Bedeutung ist. Frau Schallertag, falls Sie uns das noch mal erklären wollen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben einen Hinweis auf Gender Responsiveness im Verwaltungsstatut des Fonds. Und das ist auch eine der Erfahrungen, die wir aus anderen Fonds haben, dass es natürlich sehr darauf ankommt, zu berücksichtigen, wie unterschiedlich die Vulnerabilität gerade von Frauen ist, aufgrund ihrer Carework, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr häufig gerade auch von extremen Wetterereignissen besonders betroffen sind, aufgrund von kulturellen Voraussetzungen, können nicht schwimmen, können nicht klettern, auf Bäume haben müssen Kinder versorgen. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das ganz wichtig ist. Aber die größere Fragestellung ist dann natürlich dafür zu sorgen, das geht zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, dass wir Beteiligungsstrukturen schaffen, die es ermöglichen, verschiedenen Gruppen inklusive Frauen zum Beispiel darzustellen, was ihre spezifischen Bedürfnisse sind, wenn solche Pläne vor allen Dingen auch in programmatischen Umsätzen in programmatischen Ansätzen umgesetzt werden, dass eben vulnerable Gruppen wie Frauen, wie Indigene die Möglichkeiten haben, klar darzulegen, welche Ansätze für sie auch aufgrund eigener Erfahrungen die besten sind, um eben auf Loss und Damage, auf Verluste und Schäden reagieren zu können. Wie gesagt, da geht es um Beteiligungsstrukturen, da geht es vor allen Dingen auch um die anteilige Kleinfinanzierung, weil das gerade der Zugang für Finanzen für viele Frauen nach wie vor in Entwicklungsländern sehr problematisch ist und sehr häufig dieser Ansatz des Trickle-Down, dass man annimmt, dass es irgendwann dann bei den betroffenen Gruppen ankommt, nicht funktioniert, dass da eben zielgesetzt investiert werden muss einerseits. Und deswegen ist natürlich auch, um das jetzt auf den makroökonomischen Kontext zu setzen, die Finanzierung gerade im Sinne von Zuschüssen so wichtig. Weil wenn wir das nämlich in einem Land tun, das bereits eine enorme Verschuldung hat und dann Schulden begleichen muss, dann wird nicht in Sozialsysteme investiert. Und wenn nicht in Sozialsysteme investiert wird, die wir für Schadensbegrenzung oder Schadensresilienz brauchen, dann sind es vor allen Dingen Frauen als Caregiver of Last Resort, als Social Safety Net of Last Resort, die da am häufigsten betroffen sind.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Blanco würde auch gern ergänzen.
Ich würde gerne auf die Frage der Frau Abgeordneten kurz antworten. Eins der sich am meisten wiederholenden Vorfälle, wenn man mit den vulnerablen Communities arbeitet und die Verluste erleiden, sind, dass die Frauen, die sozusagen an allererster Stelle die Impacts abbekommen, nicht nur, weil sie zum Beispiel auch gar nicht migrieren können oder die Community verlassen können, sondern weil sie die Kinder und die älteren Menschen versorgen und auch bei der Produktion mitarbeiten, sondern sie sind die Ersten, die die Impacts der Klimaveränderungen abbekommen und insbesondere, weil sie die auch aus ihrem eigenen Geld dafür einstehen müssen. Zum Beispiel in Nicoya, die Halbinsel, eine Halbinsel in meinem Land, müssen die Frauen in den Mangrovenwäldern nach Alternativen suchen, um ihre Familien zu ernähren. Und auch wenn zum Beispiel durch die Überschwemmungen keine Fische mehr gefangen werden oder durch den Anstieg der Temperaturen, sind das immer diese Frauen, die an erster Stelle diese Schäden aushalten müssen. Und der normative Ansatz für Verluste und Einsätze ist sehr wichtig, wie man das angeht. Und das ist ein Thema, welches sehr lang hinausgezögert wurde, nämlich in diesem Abkommen, wo es keine Metrik gibt und kein Informationssystem und wo man das präzise angehen könnte auf systemische Art und Weise, damit das auch finanziert werden kann. Wir müssen wissen, welche Notwendigkeiten vorliegen, um hier das auch entsprechend angehen und finanzieren zu können.
Vielen Dank, Herr Martinez Blanco. Auch noch mal ein weiterer Aspekt der Messung der Schäden. Wie erfolgt diese? Wie ist das Gesamtausmaß, was wir jetzt leider nicht mehr vollumfänglich vertiefen können? Ich danke allen für die spannende Sitzung, auch wenn der Loss and Damage Fonds noch nicht eingerichtet ist. Ist es natürlich umso wichtiger, in seinem Entstehen sich zu informieren und mitzuwirken. Ich glaube, wir haben viele spannende Informationen bekommen, werden dann sehen, wie das Verhältnis ist zwischen Darlehen und sozusagen Zuschüssen. Das wird eine interessante Frage werden, ob er Ende des Jahres schon operationsfähig ist. Das konnte jetzt noch nicht ganz zugesagt werden, aber ist zumindest hier von anderer Seite gefallen. Und natürlich, wie dann der direkte Zugang zu den vulnerablen Gruppen auch gewährleistet werden kann. Auch das wird sicher eine spannende Frage sein. Und auch die Geberbasis und Zusammensetzung, wo wir uns darüber ja noch nicht jetzt heute so viel unterhalten haben, also die einzelnen, welches Land wie viel dann noch zuschießen wird. Aber auch das wird sicherlich sehr, sehr interessant sein. Und das Thema Fundraising wird auch im Laufe der Zeit noch aufkommen. Also wir bleiben am Prozess dran, bedanken uns für die spannenden Informationen. Es ist wirklich ein Thema von Klimagerechtigkeit, von weltweiter Solidarität. Und es sind keine Almosen, sondern es ist auch unsere Verantwortung als Industrieland, hier uns damit zu befassen. Deswegen danke ich auch nochmal den Obleuten, Mitgliedern für die Aufsetzung des Themas und möchte mich verabschieden bei unseren Sachverständigen und bei Herrn Lesch, wenn ich richtig informiert bin. Herr Gorissen wird uns erhalten bleiben für den zweiten Top. Und damit beende ich die öffentliche Sitzung und damit wird auch die Aufzeichnung beendet. Und wir kommen